Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Digitale Medien, die bekommen in Zeiten von Quarantäne und Co. nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Doch im Umgang damit sind längst nicht alle so vertraut, wie es sein sollte, finden zum Beispiel auch die Grünen im Bundestag und schlagen vor, eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung zu gründen. Was die leisten soll, das ist ein Thema bei uns. Außerdem schauen wir nach Hessen, wo viele Schülerinnen und Schüler von den dann doch angesetzten Abi-Prüfungen überrascht wurden. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Anders als in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wurden die Abi-Klausuren in Hessen nicht verschoben. Trotz der derzeitigen Schulschließungen begannen heute hier die schriftlichen Prüfungen für mehr als 23.000 Schüler und Schülerinnen. Und das kam ziemlich überraschend und plötzlich, denn bis gestern Mittag wussten die Abiturienten noch nicht einmal, ob sie nun schreiben oder nicht. Gegen die Entscheidung hatte die Landesvereinigung der Oberstudiendirektoren erfolglos protestiert. Das Risiko einer Ansteckung sei angesichts der sprunghaft gestiegenen Zahl der Infizierten nicht zu verantworten, argumentierten sie. Doch das Kultusministerium in Wiesbaden meldet heute einen ruhigen Beginn der schriftlichen Prüfungen. Ludger Fittkau mit weiteren Einzelheiten.
Harald Stripp ist Schulleiter an der Max-Beckmann-Schule in Frankfurt am Main. Nachdem gestern klar war, dass die Abiturprüfungen in Hessen stattfinden werden, hat er mit Kolleginnen und Kollegen an der Schule die Tische und Stühle 2 Meter auseinandergerückt. Der Sicherheitsabstand muss wegen der Corona-Bedrohung eingehalten werden. Dem Hessischen Rundfunk schilderte er dann, wie er heute Morgen agieren wird.
Natürlich werde ich auf dem Hof stehen und ich werde hinweisen, bitte gehen Sie zügig nach oben. Sie sollen auch rechtzeitig kommen und ausnahmsweise direkt in die Klassenräume gehen, bevor sie sich natürlich desinfiziert haben. Wir werden die Flügeltüren auflassen nach außen, auch im Gebäude, dass keine Türgriffe betätigt werden müssen und dass die Schüler auch nicht sich durchdrängen müssen.
Das habe gut geklappt, sagt Harald Stripp heute Mittag auf Nachfrage des Deutschlandfunks. Bis gestern Abend habe er zwar noch Mails von einzelnen Schülerinnen und Schülern bekommen, die sich krank gemeldet hätten, so der Schulleiter. Doch diejenigen, die gekommen sind, hätten sich ruhig und konzentriert in die Prüfungsräume begeben.
Weil wir die Schüler auch schon über unser Schulportal, über den Raum informiert haben, in den sie direkt gehen sollten. Und das hat also alles an der Stelle doch gut geklappt.
Eine ähnliche, aber noch vorläufige Rückmeldung aus dem ganzen Land hatte heute Mittag auch das Hessische Kultusministerium. Ministeriumssprecher Stefan Löwer.
Das Abitur ist heute mit den schriftlichen Prüfungen in den Grund- und Leistungskursen im Fach Englisch gestartet. Bisher gab es keine besonderen Vorkommnisse, also es sind keine besonderen Vorkommnisse gemeldet worden seitens der Schulen. Einige Schülerinnen und Schüler wurden von den Prüfungsvorsitzenden im Sinne der Corona-Prävention und Fürsorge für alle Prüflinge nicht zur Prüfung zugelassen. Das heißt, die sind dann wieder nach Hause geschickt worden.
Hessen hat alle schriftlichen Prüfungen für die 23.500 Abiturientinnen und Abiturienten noch vor den Osterferien terminiert. In Rheinland-Pfalz haben die schriftlichen Prüfungen schon stattgefunden und fast alle anderen Bundesländer haben die Prüfungen erst auf die Zeit nach den Osterferien gelegt. In einer Petition hatten rund 2000 Menschen gestern gefordert, die Prüfungen zu verschieben. Ministeriumssprecher Stefan Löwer.
Was die gestrige Petition angeht, so habe ich bisher noch keine näheren Informationen, wie valide das ist. Was ich nur gehört habe, ist, dass hier natürlich auch andere Menschen sich beteiligt haben, auch Stimmen aus anderen Bundesländern und nicht nur Abiturienten, sodass die relativ hohen Zahlen, die da genannt worden sind, jetzt sich nicht auf Abiturienten in Hessen ausschließlich beziehen.
Harald Stripp und sein Kollegium bereiten nun schon die nächsten schriftlichen Prüfungen in der kommenden Woche vor. An den meisten Gymnasien kann das Aufsichtspersonal für die aufgrund der Corona-Sicherheitsabstände nötigen vielen Prüfungsräume durch Lehrkräfte etwa aus der Mittelstufe aufgestockt werden, da dort ja der Unterricht ausfällt. Doch die Max-Beckmann-Schule in Frankfurt am Main ist ein reines Oberstufenkolleg. Schulleiter Harald Stripp.
Gerade an den großen Prüfungstagen, nächste Woche Mittwoch zum Beispiel für das Mathematikabitur, haben wir etwa 125 Prüflinge. Wenn Sie das bei 10er-Gruppen berücksichtigen, dann kommt man personell möglicherweise schnell an die Grenzen.
Doch Hilfe kommt womöglich vom zuständigen Schulamt. Das kann Lehrkräfte aus anderen Schulen schicken. Die Gespräche dazu laufen aktuell.
Eine Bundeszentrale für politische Bildung, die haben wir ja schon seit 1952, auch wenn sie damals noch etwas anders hieß. So eine ähnliche Institution nur in Sachen Medienbildung wünscht sich die Fraktion der Grünen im Bundestag. Aus ihrer Sicht brauchen in Zeiten von Fake News und Datenmissbrauch Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern und Lehrer deutlich mehr Kompetenzen beim Umgang mit diesen Themen. Die Grünen-Fraktion im Bundestag will deshalb einen Antrag zur Gründung einer Bundeszentrale für digitale und Medienbildung ins Parlament einbringen. Mehr dazu kann uns jetzt Margit Stumpf sagen. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Stumpf, wie soll diese Bundeszentrale denn arbeiten?
Die Bundeszentrale für digitale und Medienbildung, die soll ein Angebot sein, vor allem für Pädagoginnen und Pädagogen, aber eben auch für die anderen Zielgruppen, die Sie schon genannt haben, weil wir mehr Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Mediennutzung brauchen. Die Digitalisierung im Bildungsbereich ist ja nicht mehr wegzudenken und wird immer bedeutender. Aber leider bescheinigt die ICILS-Studie, dass deutsche Schülerinnen und Schüler lediglich mittelmäßige computer- und informationsbezogene Kompetenzen haben. Deswegen müssen wir reagieren. Jetzt zeigt ja die Corona-Krise und die Schließung der Schulen, dass es sehr wichtig gewesen wäre, diese digitalen Handlungskompetenzen jetzt schon zu haben und die geeignete Infrastruktur jetzt schon zu haben. Das verstärkt nochmal unsere Ansicht, dass pädagogische Fachkräfte bessere Orientierung und gute Angebote brauchen, wenn sie ihren Unterricht auch mit digitalen Medien gut halten wollen.
Nun steckt ja schon das Wort digital drin in dieser Bundeszentrale, die Sie sich wünschen. Wie digital soll denn das Angebot dieser Bundeszentrale dann sein?
Also das Angebot soll überwiegend digital sein. Wir möchten das in Form einer Online-Plattform organisieren, inklusive einer App, die dann die Informationen bietet, welche bestehenden Angebote gibt es denn in diesem Bereich. Die Sicherheit dieser Angebote sind qualitätsgeprüft, also die kann ich bedenkenlos nutzen. Die Angebote sollen zusammengefasst und verlinkt werden, nutzerfreundlich präsentiert werden. Und wo Lücken sind, sollen gegebenenfalls auch eigene Angebote dann in Auftrag gegeben werden, um das Angebot zu ergänzen.
Aber wäre das nicht vielleicht wieder so eine Art Portal von vielen? Also bräuchten wir nicht inzwischen eher so eine Art Navigationsgerät, das interessierte Lehrer und Eltern und auch Jugendliche durch die verschiedenen Angebote durchlotst?
Also genau das soll diese Online-Plattform ja leisten. Neben den vielen Angeboten, die es gibt und wo Lehrkräfte einfach nicht wissen, ist das qualitätsgesichert? Für welche Altersstufen ist es geeignet? Wo sind die Quellen? Da sind im Moment große Unsicherheiten. Das soll diese Plattform leisten. Und sie soll gleichzeitig auch pädagogische Beratungs- und Weiterbildungstools für Lehrkräfte zeigen. Es geht also darum, die bestehenden Angebote zu bündeln, denen Reichweite zu verschaffen und vor allem auch die Sicherheit zu gewährleisten. Das sind pädagogisch taugliche Instrumente, die sind qualitätsgesichert und die können bedenkenlos eingesetzt werden.
Nun gibt es ja auch schon auf Länderebene, gerade jetzt in Sachen Lehrerfortbildung, auch schon Angebote, da gibt es Agenturen. Wie werden Sie das alles miteinander koordinieren, dass da nicht so Parallelstrukturen entstehen? Also wie sehr sind Sie zum Beispiel jetzt auch im Gespräch mit den Ländern, die ja sicherlich auch noch da ein kleines Wörtchen mitreden wollen?
Das ist der Auftrag, der auch in unserem Antrag formuliert ist, dass der Bund sich da mit den Ländern koordinieren soll. Es trifft zu, die Länder haben eigene Bildungsplattformen. Ich selber war mit einem Teil meines Deputats Redakteurin beim Lehrerfortbildungsserver in Baden-Württemberg, habe aber auch im Rahmen meiner Tätigkeit festgestellt, dass selbst viele Lehrkräfte nicht wissen, dass es da richtig gute Angebote gibt. Deswegen ist der Auftrag der Bundeszentrale ja auch der, diese Angebote zu vernetzen und ihnen Reichweite zu verschaffen. Also es geht mitnichten darum, Parallelstrukturen zu schaffen, sondern eine zentrale Anlaufstelle, die dann weiter vermittelt und Angebote bündelt, nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch die Plattformen der Länder sind ja öffentlich, die können auch Eltern oder interessierte Schülerinnen und Schüler nutzen. Leider ist gerade im allgemeinbildenden Bereich die Kenntnis über solche Angebote noch viel zu wenig verbreitet und da möchte die Bundeszentrale für digitale und Medienbildung ein Serviceangebot darstellen.
Das hätte ja auch eine Idee sein können, die aus dem Bundesbildungsministerium kommt. Ist in der Form aber so nicht passiert. Haben Sie schon irgendeine Reaktion bekommen, wie die übrigen Fraktionen dieses Projekt sehen?
Ich habe den Eindruck, gerade bei den Oppositionsfraktionen, bei der FDP, bei der Linken, da gibt es Unterstützung. Die haben zum Teil auch ähnliche Ansätze, die aber vielleicht eher wirtschaftsorientiert sind. Aber wir haben in diesem Bereich auch eine sehr gute Kommunikation und Zusammenarbeit. Wie die Koalitionäre reagieren, das kann ich im Moment leider nicht abschätzen.
Sagt Margit Stump, bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, über den Vorschlag ihrer Fraktion, eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung zu gründen. Vielen Dank, Frau Stump.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Am Dienstag hatte Bundesaußenminister Maas ja verkündet, dass alle Urlauber, die im Ausland gerade feststecken, mit Hilfe des Auswärtigen Amtes zurückgeholt werden sollen. Da war immer die Rede von Touristen. Tatsächlich betrifft es natürlich auch noch ganz andere Personengruppen, wie zum Beispiel diejenigen, die über Weltwärts ein freiwilliges Jahr in einem Entwicklungshilfeprojekt im Ausland verbringen. Etwa 3000 junge Erwachsene sind davon betroffen. Und was das für sie bedeutet und auch für die von ihnen betreuten Projekte, weiß Laurens de Jong. Er steht in engem Kontakt mit 40 der insgesamt 150 Entsendeorganisationen, die unter dem Dach von Weltwärts vereinigt sind. Guten Tag, Herr de Jong.
Guten Tag.
Herr de Jong, laufen gerade bei Ihnen die Telefone heiß?
Die laufen die ganze Woche schon heiß. Also es ist ein ziemliches Tohuwabohu mit sehr vielen Telefonaten, sehr viele E-Mails, sehr viele Informationen, die um die Weltkugel gehen. Und es ist wirklich seit Anfang der Woche Ausnahmezustand, kann man schon so sagen.
Wie koordinieren Sie denn nun die Rückkehr der Freiwilligen aus dem Ausland?
Die sind in ungefähr 59 Ländern und Sie können sich vorstellen, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen, die sich dann auch noch stündlich ändern. Wir beraten ungefähr 40 von den Organisationen, die bei uns in unserem Verbund Mitglied sind. Und wir beraten Sie zum einen, wie Sie die Rückholung der Freiwilligen umsetzen können und zweitens liefern wir denen alle möglichen Informationen, die auch ständig entweder vom BMZ oder aus den deutschen Botschaften vor Ort kommen.
Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele. Was bereitet Ihnen da gerade besondere Schwierigkeiten?
Also Schwierigkeiten gibt es zum Beispiel in einigen Ländern, dass die Grenzen gesperrt sind. Und man da einfach nicht mehr rauskommt. Wir haben die Situation in Peru, in Bolivien. In Peru ist es jetzt schon so weit, dass es auch eine Ausgangssperre gibt. Das heißt, auch wenn man die Freiwilligen zum Flughafen bringen möchte, dann ist das auch schwierig, weil das eigentlich offiziell nicht geht. Ja, es gibt andere Länder, da gibt es keine Rückflüge mehr. Da sind alle Flüge vollgebucht und es gibt keine Plätze mehr. Und ja, da muss man natürlich in permanentem Kontakt auch mit den Freiwilligen stehen. Was macht ihr jetzt? Was können wir machen? Haben wir Geduld? Und so weiter und so fort. Also sehr viel Informationsarbeit und zu versuchen, alle Parteien irgendwie gut informiert zu halten.
An wen können sich denn jetzt Betroffene oder auch, ich sag mal, besorgte Eltern wenden?
An erster Stelle sind die Entsendeorganisationen, sitzen die am Ruder, ne, weil die ja am engsten Kontakt zu den Freiwilligen haben. Und die haben ja auch eine zentrale Position. Das heißt, die müssen alle Informationen haben, auch von eventuell deutschen Botschaften wissen, wenn es eine Rückholaktion gibt und so weiter und so fort. Also die Entsendeorganisationen, ne, das wissen die Freiwilligen auch und auch ihre Eltern, die stehen da am Ruder.
Wie reagieren die Freiwilligen selbst? Was für Informationen bekommen Sie da?
Da haben wir schon sehr unterschiedliche Informationen. Also es gibt ja welche, die sind so ähnlich drauf wie hier in Berlin, ne? Und wenn ich hier in den Parks gucke, viele junge Leute und die scheint es überhaupt nicht zu betreffen. Die treffen sich dann einfach nicht im Café, sondern im Park. Solche Freiwillige haben wir auch, die dann sagen, ach ja, bei uns in Indien oder bei uns in Ecuador, es gibt ja kaum Fälle, also was machen die sich da so im Kopf da in Deutschland? Ne, die sehen das auch nicht unbedingt, dass sie zurückkehren müssen. Wir hatten auch schon eine Gruppe von Freiwilligen in einem Land, die dann echt schon so ein Papier geschrieben haben, ja, wir wollen unbedingt aus Solidarität mit unserem Projekt, wollen wir im Land bleiben und wir wollen eigentlich gar nicht zurück. Gegenbeispiel auf der anderen Seite, höchst verunsicherte Teilnehmer und Eltern, so schnell wie möglich nach Hause und ja, es gibt natürlich auch Freiwillige, die sich fragen, ja, warum sollten wir dann gerade nach Europa zurückkehren und dann auch noch nach Deutschland, ins Epizentrum sozusagen. Und ich habe heute Morgen noch ein kleines Video gesehen von einem Freiwilligen in Indien, der übers Wochenende noch irgendwie eine kleine Reise gemacht hat, aber kein Hotelzimmer gekriegt hat, weil er aus Deutschland kommt. Und dann erstmal den Hotelbesitzer überzeugen musste, ja, ich bin ja schon seit September in Indien und da gab es noch gar kein Corona. Und tja, also so gibt es eine ganze Palette von verschiedenen Reaktionen von den Freiwilligen. Es hat sich insoweit erübrigt, dass das jetzt auch keine freie Entscheidung mehr ist der Freiwilligen, ob sie nun zurückkommen wollen oder nicht. Das BMZ hat da klar auch eine klare Aussage gemacht, die Freiwilligen müssen zurückkehren. Wenn sie dann noch in dem Land bleiben wollen, dann können sie das auf eigene Verantwortung machen. Aber der Vertrag mit dem Weltwirtsprogramm wird dann annulliert.
Herr de Jong, vielen Dank für diese Informationen. Ihnen noch guten Erfolg weiter bei der Koordination, ja, der Rückkehr von vielen Hunderten, ja, Tausenden Freiwilligen, die jetzt gerade noch im Ausland unterwegs sind, für die Organisation Weltwärts. Vielen Dank und guten Tag Ihnen noch.
Ja, vielen Dank auch und nochmal vielen Dank an alle, die sich hierfür einsetzen und das mit sehr großem Engagement.
Land auf, Land ab, sind Schulen geschlossen, stellen allenfalls für eine Auswahl von Kindern eine Notbetreuung bereit. Das ist auch in Schleswig-Holstein der Fall und dort wurde jetzt entschieden, dass diese Art der Beschulung, die es in dem Bundesland eigentlich nur bis heute geben sollte, wir hatten darüber Anfang der Woche in Campus und Karriere auch berichtet, nun bis zum 19. April weiter angeboten wird. Thorsten Philips hat nachgefragt, wie die Entscheidung bei Eltern und Schulen jetzt so ankommt.
Nur zwei Kinder auf dem Schulhof der Waldschule in Großgrönau bei Lübeck. Die Vögel zwitschern lauter. Der Sicherheitsabstand kann bequem eingehalten werden. Schulleiter Jörg Wölki findet es gut, dass die Notbeschulung verlängert wird.
Ja, ich habe von vielen Eltern die Rückmeldung erhalten, dass die sehr froh darüber sind, dass wir uns hier wirklich mit dem Kollegium bemühen, für die Kinder einen angenehmen Aufenthalt zu schaffen und dass die Eltern die Kinder hier mit gutem Gewissen abgeben können.
In Schleswig-Holstein werden noch Kinder bis zur 6. Klasse unterrichtet, wenn deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Landesweit sind das insgesamt nur 750 oder 0,5% aller Schülerinnen und Schüler. Damit kommen wir gut klar, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien.
Ich freue mich sehr darüber, dass sich unsere Schulen, unsere Lehrkräfte in diesen schwierigen Zeiten so solidarisch verhalten und dass es uns gelingt, gemeinsam für die Eltern, die in den kritischen Infrastrukturbereichen, natürlich besonders im Gesundheitswesen, dass wir diesen Eltern ermöglichen, ihren so wichtigen Job jetzt zu machen.
Die Ausweitung der Notbeschulung war möglich, weil sich so viele Eltern selbst um ihre Kinder kümmern können.
Wir beschränken tatsächlich die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Notbetreuung nur auf die kritische Infrastruktur. Und das sind eben Menschen, die in unseren Krankenhäusern, in der Pflege, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, aber eben auch in den Einzelhandelsgeschäften, die noch nicht geschlossen haben, also insbesondere im Bereich der Lebensmittelversorgung, aber auch der Baumärkte, der in den Geschäften, in denen Tierfutter veräußert wird. In all diesen Bereichen, Energieversorgung gehört auch dazu, in diesen Bereichen ermöglichen wir den Eltern, dass sie weiter ihren Dienst an der Allgemeinheit tun.
Jetzt ging es auch für die anderen Schülerinnen und Schüler darum, dass sie zu Hause mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben über das Internet versorgt werden. Vertieftes Lernen mit digitalen Lernkonzepten sei nun gefragt, so Bildungsministerin Prien.
Ich glaube, wir werden nach dieser schwierigen Zeit in diesem Bereich deutlich besser werden, weil wir jetzt auch die Kreativität unserer Lehrkräfte gut nutzen können. Wir werden davon am Ende auch ein Stück weit profitieren und insofern, man muss auch immer das Gute im Schlechten sehen.
Schulleiter Jörg Wölki schaut nun, wie er das mit seinen Lehrerinnen umsetzen kann, damit auch die Schülerinnen und Schüler zu Hause noch besser versorgt und beschäftigt werden. Für ihn ist die Situation an seiner Schule derzeit aber auch gewöhnungsbedürftig.
Also es ist schon anders. Die Masse der Kinder fehlt. Und auch die Kollegen sagen, das ist ein ganz komisches Gefühl, jetzt mit 3 oder 4 Kindern im Klassenraum zu sein. Und da haben wir manchmal fast das Gefühl, wenn die Kinder so konzentriert an ihren Aufgaben sind, dass wir stören. Ich meine, für uns war es natürlich schon eine Überraschung, dass wir jetzt diese Notbetreuung bis zum 19. April aufrechterhalten, also das heißt auch während der Osterferien. Aber auch da habe ich jetzt keine Widerstände in meinem Kollegium gespürt. Also ich glaube, allen ist bewusst, dass diese besondere Situation auch besondere Maßnahmen erfordert.
Kunst in der Quarantäne, das ist gleich ein Thema in Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.